Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio DARC. Ich bin Cody Farren und werde Sie wie immer durch die kommende Sendestunde führen. Heute ist es die Ausgabe Nummer 472. Hier bei uns geht es vornehmlich um Amateurfunk und um die Technik. Und was erwartet Sie heute? Nun, viele aktuelle News aus der Funkwelt. Unser Hauptbeitrag ist aber das Dokufunk-Archiv in Wien, das wir Ihnen vorstellen werden. Es ist weltweit einzigartig und beherbergt Millionen von Dokumenten, Tonträgern und Zeitschriften aus 100 Jahren Funkgeschichte. Na, da können wir uns doch glücklich schätzen, dass es so etwas Wertvolles gibt. Da kann man doch nur happy sein. Und die passende Musik dazu kommt jetzt von Boney M., der Happy Song.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. R-Scout Web vorgestellt. Sonderprüfungen auf dem Funktag in Kassel. Neue Einsteigerlizenzklasse in Luxemburg und Aufruf zum Selbstbauwettbewerb. Auf der jüngst am Wochenende stattgefundenen Gigahertz-Tagung in Dorsten stellte Frank Schmähling, Delta Lima 2, Alpha Lima Foxtrot, die neue Web-Variante der R-Scout-Software vor. R-Scout selbst gibt es bereits seit einigen Jahren und ist ein essentielles Software-Tool zur Vorhersage von Aircraft-Scatter. Mit diesem können Funkamateure Signalreflexionen an Flugzeugen nutzen, um Weitverbindungen über bis zu 800 Kilometern Distanz herzustellen. Dies gelingt auf den UKW- und Mikrowellenbändern. Während R-Scout vornehmlich als Windows-Software geschrieben wurde und auf einem PC zu installieren ist, ist die neue Web-Variante plattformunabhängig ausgelegt und läuft online im Webbrowser. R-Scout Web funktioniert damit auch auf Smartphones und Tablet-Computern. Wer das neue System nutzen möchte, legt sich zunächst einen Account an. Die Nutzeroberfläche gleicht in vielen Teilen der Installationsvariante. Es gibt aber auch Funktionen, die systembedingt davon abweichen. Ein paar Features sind derzeit nicht implementiert, wie die CAT-Steuerung, WTKST-Kopplung oder die Alarmfunktion. Den Vortrag von der Gigahertz-Tagung R-Scout Goes Web kann man auf der Webseite von Delta Lima 0 Golf Tango Hotel herunterladen. Wer tiefer in die spannenden Funktionsweisen von R-Scout und der Funkreflexion an Flugzeugen eintauchen möchte, sollte sich auch den Vortrag R-Scout Deep Dive für Fortgeschrittene auf gleicher Seite ansehen. Die Webseite für mehr Informationen lautet web.rscout.eu. Wenige Monate vor Inkrafttreten der neuen Amateurfunkverordnung und damit einer neuen Prüfungsregelung für den Amateurfunk wird die zuständige Bundesnetzagentur geradezu von Anmeldungen überrannt. Momentan verzeichnet die Behörde mehr als 1000 Interessenten für die bis zum 30. April anstehenden Prüfungstermine. Diese rekordhohe Zahl zeigt ein ungebrochenes Interesse am Amateurfunk. Viele wollen ihre amtliche Prüfung wohl noch nach der bisherigen Prüfungsordnung ablegen. Der Deutsche Amateur-Radio-Club bietet seit Jahren deutschlandweit viele Vorbereitungslehrgänge in Präsenz und online an. Die Bundesnetzagentur wird die Prüfungen nach dem alten System am 30. April des Jahres beenden. Wer dieses bevorzugt, sollte sich also dringend bei der Bundesnetzagentur anmelden. Eine Terminliste ist auf der Webseite zu finden. Aufgrund des hohen Bedarfs hat sich der DARC für Sondertermine eingesetzt, um den großen Ansturm zu bewältigen. Sie finden während des Funktags am 27. April 2024 in Kassel statt, und zwar von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Anmeldung für diese und alle weiteren Prüfungstermine ist ebenfalls auf der Webseite der Bundesnetzagentur möglich. Über diesen Termin hinaus können gegebenenfalls bei Bedarf noch weitere Sonderprüfungstermine angeboten werden. Das DARC-Referat für Ausbildung empfiehlt daher im Sinne der Bedarfskalkulation dringend, sich zu melden. Prüfungen mit dem neuen Fragenkatalog finden ab Ende Juni 2024 statt. In der Übergangszeit werden keine Amateurfunkprüfungen durchgeführt. Die Bundesnetzagentur weist darauf hin, dass aufgrund der Vielzahl von Antragseingängen die Verschiebung eines einmal beantragten Prüfungstermins nicht möglich ist. Frei werdende Plätze werden in der Terminliste als verfügbar markiert. Hinweise zu Prüfungsterminen nach der neuen Prüfungsverordnung, insbesondere für die neue Klasse N, veröffentlicht die Regulierungsbehörde in den kommenden Wochen auf ihrer Internetseite. Mit einer Verordnung vom 26. Januar 2024 hat die luxemburgische Regulierungsbehörde ILR die Amateurfunkregeln im Großherzogtum neu gestaltet. Wichtigste Änderung ist die Einführung einer Einsteigerlizenzklasse BASE. Für Inhaber dieser neuen BASE-Lizenz wird der Rufzeichenblock LX7 zugeteilt. Das BASE-Zertifikat bescheinigt die Fähigkeit des Inhabers, eine Amateurfunkstation in den Frequenzbändern 10 Meter, 2 Meter und 70 Zentimeter zu betreiben. Dabei ist die Sendeleistung auf maximal 25 Watt PEP am Senderausgang begrenzt. Es sind nur Dipolantennen, vertikale Ground-Plane-Antennen in Viertelwellenausführung und Antennen mit maximal 2 Elementen erlaubt. Der Antennengewinn muss dabei weniger als 3 Dezibel über Dipol betragen. Das BASE-Zertifikat erlaubt weder die Verwendung von selbst hergestellten Amateurfunkanlagen noch die Modifikation von Amateurfunkanlagen, die dem Gesetz vom 27. Juni 2016 über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt entsprechen. Der Prüfungslehrplan für das BASE-Zertifikat entspricht dem Bericht CEPT/ECC89. Weitere Details auch zu den anderen luxemburgischen Lizenzklassen finden sich auf der Webseite des luxemburgischen Amateurfunkverband LARU. Anlässlich der 69. UKW-Tagung, die vom 6. bis 8. September 2024 in Weinheim stattfinden wird, rufen die Veranstalter zur Teilnahme an einem Selbstbauwettbewerb auf. Unter dem Motto »Zeige deine Werke« sind Funkamateure eingeladen, ihre Eigenbaugeräte vorzustellen. Ob vom Selbstbauanfänger oder langjährigen Profi, groß und ausgefeilt oder klein und pfiffig, hohe oder niedrige Leistung, hardwarelastig oder eher softwarebasiert, ganz verschiedene Projekte sollen und dürfen zur Geltung kommen. Dazu werden von der Jury Preise in verschiedenen Kategorien vergeben. Die wichtigsten Eckpunkte. Der Selbstbauwettbewerb richtet sich an alle, die Lust haben, rund um Amateurfunk und HF-Technik etwas selbst zu machen. Die Exponate sind am Samstag, dem 7. September, morgens direkt zur Tagung mitzubringen. Die Dokumentation des Projektes sollte möglichst eine Woche vor der Tagung per E-Mail eingereicht werden, spätestens aber zusammen mit dem Exponat. Die Kategorien der Preise sind vorher nicht fix, damit auf die vielfältigen Möglichkeiten eingegangen werden kann. Die Kriterien, nach denen bewertet wird, sind unter anderem Innovationswert des Exponats, kreativer, zweckdienlicher Einsatz von Material, Qualität der Ausführung, Qualität der Dokumentation und Nutzen für die Hobbygemeinde. Fragen können per E-Mail gestellt werden. Weitere Informationen zur Tagung gibt es auf der Veranstaltungswebseite www.ukw-tagung.org. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Am letzten Wochenende im Februar ist immer Highlight für die Fans des 160 Meter Amateurfunkbandes, denn da gibt es immer den großen CQ Worldwide DX Contest in der Betriebsart SSB. Und da es auf 160 Metern ganz besonders gut immer während der Nachtstunden geht, gibt es das Midnight Special. Und das hören wir nun von CCR, Creedence Clearwater Revival. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron. Midnight special.
let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Am südlichen Stadtrand von Wien, in einem ehemaligen Fabrikgebäude, befindet sich ein weltweit einzigartiges Archiv. Das Dokumentationsarchiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektronischen Medien. In der Sammlung befinden sich zehntausende Tonbänder und Schellackplatten von Rundfunksendungen, Regalkilometer an Radiomanuskripten ab den 1920er Jahren. Historische Zeitschriften und Bücher, zig Millionen QSL-Karten von Funkamateuren sowie Nachlässe und Spenden von Rundfunkpersönlichkeiten aus einem ganzen Jahrhundert Radiogeschichte. Mehrere hauptamtlich wissenschaftliche Mitarbeiter betreuen die gigantische Sammlung und die Forschungsarbeiten. ORF-Mitarbeiter Gerd Hafner und Monika Kalcic sprechen nun mit Dokufunk-Mitarbeiter Christoph Hubner über das, was dort zu finden ist. Wir danken dem österreichischen Rundfunk recht herzlich für die Überlassung des Beitrags.
Und immer wegspringen, einmal vor und einmal rück und sprung weg und sprung weg.
Das ist eine Rawak-Schellack und enthält die Frühgymnastik vom 23.11.1949.
Ein Besuch im Dokumentationsarchiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektronischen Medien, kurz Dokufunk.
Wir sind im Dokufunkarchiv im Lager Liesing vom ORF und wir sind ein kleiner selbstständiger Verein, der dankenswerterweise aber beim ORF Untermieter ist und wir beforschen Amateurfunk und Rundfunkgeschichte mit Fokus auf Österreich, aber ist schwer zu trennen beim Amateurfunk, also da geht es schon sehr auch in die Weltgeschichte.
Hanna Balber begleitet den Radioliebhaber und wissenschaftlichen Dokufunk-Mitarbeiter Christoph Hubner durch das einzigartige Archiv der Rundfunkgeschichte am südlichen Stadtrand von Wien.
Ich glaube, jeder hat so seine Radioerlebnisse. Ein Freund meines Vaters hat zum Beispiel die Musicbox gefragt, also ob es Aufnahmen von der Musicbox gibt, weil er hat das so gerne gehört. Aber es gibt auch genug Leute, die fragen nach dem Watschenmann, also ob es davon noch was zum Anhören gibt. Also jeder hat so, glaube ich, seine Magic Moments mit dem Radio und Fernsehen gehabt, die sich bis jetzt einbrennen.
Gegründet wurde das Dokumentationsarchiv Funk vor mehr als 30 Jahren vom mittlerweile verstorbenen Radiomacher und Schriftsteller Wolf Harrand. Das Archiv bewahrt das Andenken an die Pioniere der Medienwelt und ihre Leistungen. In der Sammlung befinden sich unzählige Tonbänder und Schellackplatten von Rundfunksendungen, tausende Radiomanuskripte ab den 1920er Jahren, historische Zeitschriften und Bücher, zig Millionen QSL-Karten von Amateurfunkern sowie Nachlässe und andere Erinnerungen an Rundfunkpersönlichkeiten.
Das schaut ganz gut aus.
Hunderte bunte Aktenordner, Bücher und Zeitschriften reihen sich in labyrinthartigen Gängen aneinander. Christoph Hubner zieht ein kleines, vergilbtes Heftchen aus einer der langen Regalreihen, ein Hörspielmanuskript.
Mit Anmerkungen, die vom Regisseur wahrscheinlich gemacht wurden. Meistens ging eins an den Regisseur, dann gab es auch Hilfsregie, es gab ein Technikmanuskript. Das heißt, der Techniker hat auch eins bekommen und dann sämtliche Mitwirkende.
Am 1. Oktober 1924 nahm die RAWAG, die österreichische Radioverkehrs AG, ihren Sendebetrieb auf. Und bereits wenige Wochen später wurde das erste Hörspiel gesendet. In der Anfangszeit live, da geeignete Speichermedien fehlten. Die Regisseure dirigierten mit Hilfe von Tafeln das Geschehen. Lautstärkenunterschiede wurden durch die Distanz zu den Mikrofonen geregelt. Christoph Hubner holt einen Ordner aus dem Nachlass von ORF-Landesintendant Heinz Felsbach hervor.
Er hat alles, was den ORF betroffen hat und auch Rundfunk gesammelt. In dem Fall sieht man Postkarten mit Rundfunkmotiven, also das Haus der BBC, dann Landesstudio Telemark in Porsgrunn, Norwegen auf einer Postkarte. Man sieht hier Postkarten aus den 20er Jahren mit einem Baby, das Radio hört. Schon absurde Sachen. ZDF-Fernsehgarten-Postkarten. Also es erschließt sich mir beim Herrn Felsbach nicht genau, warum gewisse Dinge so angeordnet sind. Aber zum Durchblättern ist es ein immenser Schatz.
Zig Millionen Objekte lagern in den Kästen, Schachteln, Regalen und Schaukästen des Dokumentationsarchivs in Wien-Liesing. Erst kürzlich gab es Zuwachs. Seit letztem Jahr ist der Nachlass des berühmten österreichischen Amateurfunkers Karl Martin im Besitz des Archivs. Der K&K Marinefunker und Präsident des österreichischen Versuchssenderverbands starb 1945. In seinem bisher unerforschten Nachlass befinden sich unter anderem hunderte sogenannte QSL-Karten, mit denen Funkamateure erfolgreiche Verbindungen bestätigen und dokumentieren.
Wir haben hier eine Karte, traurigerweise eine aus der UdSSR, was mit der tagespolitischen Situation durchaus zusammenhängt. Die stammt aus Moskau und es wurde am 2. April 1928 gefunkt um 21.32 Uhr, also am Abend. Man sieht, der Russe hat mit Karl Martin gefunkt. Der hatte das Rufzeichen EACM, also Österreich hatte damals den Landeskenner EA, jetzt hat es OE. Man sieht Frequenz, welches Modul man verwendet hat, welche Antenne.
In Österreich waren in den 1920er Jahren Funkamateure auch Rundfunkpioniere, erzählt Christoph Hubner. Schon vor der Gründung der ersten öffentlichen Rundfunkgesellschaft 1924 gab es Sendeversuche von privaten Initiativen. Das Patent für das erste Radio bekam 1904 Guglielmo Marconi, dem 1899 die erste drahtlose Funkverbindung über den Ärmelkanal gelungen war. Das Radio ermöglichte völlig neue Wege der Kommunikation.
Der drahtlose Funk und auch die Radiotechnologie war für die Informationsverbreitung extrem wichtig. Also das heißt, was man früher halt über Leitungen telegrafiert hat, hat halt nur funktioniert, wo Leitungen waren. Sonst haben manche Nachrichten Wochen gebraucht, bis sie zu größeren Städten gekommen sind. Aber über Funk und Radio ist Information relativ schnell und relativ breitenwirksam verbreitet worden. Deshalb war Radio dann auch beispielsweise für die Nationalsozialisten ein so wichtiges Propagandamittel, weil man damit relativ schnell Information und Desinformation verbreiten konnte.
Auch in Zeiten digitaler Kommunikation ist der Amateurfunk nach wie vor beliebt. In Deutschland gibt es viel Nachwuchs, beobachtet Christoph Hubner. Funkkontakte zwischen Schulen und der internationalen Raumstation begeistern Kinder und Jugendliche für die Thematik. Christoph Hubner wünscht sich, dass noch mehr junge Menschen das Funken für sich entdecken. Schließlich bringt es immer noch Menschen rund um den Globus zusammen.
Wenn man ein bisschen Enthusiasmus dafür hat, wenn man die richtigen Leute trifft, glaube ich schon, dass man dann 100% Funker werden könnte.
Andante, andante,
Oh, ist das schön. Das waren natürlich die großen vier aus Schweden, nämlich ABBA mit ihrer Ballade Andante, Andante. Heute geht es um ein weltweit einzigartiges Archiv, nämlich das Doku-Funk-Archiv in Wien. So manches, was Sie in unseren Programmen hören, wäre ohne diese vielen Informationen und Medien von dort niemals möglich gewesen. Der Kopf und Gründer dieser Sammlung war der österreichische Buchautor, Radiomoderator und Funkamateur Wolf Harrand, Rufzeichen Oscar Echo 1, Whisky Hotel Charlie. Wolf verdanken wir nicht weniger als die Existenz von Radio DARC, denn er stand uns stets mit Rat und Tat beiseite und lieferte viele nützliche Ideen. Leider muss man von ihm in der Vergangenheit sprechen, denn Wolf Harrand ist am 3. August 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben. Wir wollen Ihnen daher nochmal einen Radio DARC-Beitrag aus dem Jahr 2020 präsentieren, in welchem Wolf Harrand sein Lebenswerk selbst vorstellte. Wir halten ihn stets in ehrenhafter Erinnerung.
Hallo, Juliet, Yankee 1, this is W5 Lima, Foxtrot Lima. W5 Lima, Foxtrot Lima in the spacecraft Columbia. Calling and standing by, over.
Hallo, Whiskey 5 Lima, Foxtrot Lima. This is Juliet, Yankee number 1. Good morning, sir.
14. Dezember 1983, 8 Uhr Lokalzeit, König Hussein von Jordanien, JY1, im Königspalast in Amman, im QSO mit Owen Garriott, W5 11L, an Bord der Space Shuttle Columbia. Eine von vielen 1000 Audiodateien im Dokumentationsarchiv Funk hier in Wien, aus dessen Studio ich euch begrüße, Wolf Harrand, Oscar Echo 1, Whisky Hotel Charlie. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an diese Kennmelodie.
Intermedia. Das Medienmagazin. Mit Wolf Harrand.
Die rund 3000 Bänder von den Mediensendungen, die ich im Lauf von 33 Jahren für Radio Österreich International gestaltet habe, sie bilden den Grundstein unserer Sammlungen hier im Dokumentationsarchiv Funk mit seinen beiden autonomen Sammlungsgebieten Rundfunk und Amateurfunk, und nur diese interessiert uns ja hier bei Superradio DRC. Im Lauf der Zeit ist viel dazugekommen. Das sind zum Beispiel die mittlerweile rund 9 Millionen QSL-Karten unserer QSL-Kollektion, unübersehbare Augenöffner für jeden, der uns besuchen kommt. Weniger sichtbar, es sei denn, jemand setzt sich an einen unserer Studienplätze, sind die gut 4 Terabyte an Dokumenten von der Frühzeit des Mediums bis heute. Bildgut, Schriftgut, Bewegtgut, Datenbanken, ja, das gesamte Instrumentarium einer Kombination eben von Archiv, Dokumentation und Forschungsstätte, wahrscheinlich heute der größten ihrer Art weltweit. Optisch eindrucksvoll ist auch die Bibliothek mit Fachliteratur aus aller Welt, ergänzt durch die Sammlung von 120 Periodika, ebenfalls weltweiter Herkunft, und das Archiv wächst mit jedem Tag, so etwa weil wir im Audiopool seit Jahr und Tag 15 Medienmagazine archivieren und im Videopool alles, was sich zum Thema Medium auf TV-Mattscheiben oder Computermonitoren pressiert, oder in den Datenbanken alle Bücher-Toys oder im Moviepool, wo Dokumentationen oder Spielfilme mit Hobbybezug zu finden sind. Ja, ein Beispiel dazu. Gleich auch, um zu zeigen, worauf wir besonders stolz sind, nämlich auf unser medienübergreifendes Angebot. Der berühmte Meeresforscher Hans Haß bereitete sich auf eine Expedition mit dem Schiff Xarifa vor. Es sollte auch eine Funkstation an Bord haben, Rufzeichen Delta India 9 Alpha Alpha. QSL in unserer Sammlung. Die Hamburger Funkamateure sollten die Station an Bord errichten. Unterlagen in unserer Sammlung. Fehlte nur noch der Operator in unserer Sammlung. O-Ton Hans Haß in einem Interview für uns am 13. April 2004.
Ich habe einen Schiffsarzt gesucht. Er lebte als Deutscher in Schweden. Er hat irgendwie erfahren, dass ich eine Expedition mache und einen Schiffsarzt brauche. Und hat sich bei mir gemeldet, hat mir gesagt, okay, kommen Sie mit als Schiffsarzt. Dass er auch ein Amateurfunker war, das kam dann hinzu, das wusste ich nicht im Voraus. Und als wir zu der Kokosinsel kamen, hat er gesagt, hier ist überhaupt noch nie eine Funkstation errichtet worden, damit es gilt, das darf nicht am Schiff sein. Also werde ich über Nacht an Land schlafen, ich werde ein Zelt mir nehmen, und die Sache hatte noch ihr komisches Ende. denn es gibt dort eine Menge Wildschweine und die haben ihn bedrängt in der Nacht. Also er hatte keine sehr friedliche Nacht, aber er hat sehr viele Funkpartner bekommen und das ist also, wie ich ihn kennengelernt habe.
Dr. Heino Sommer war also Expeditionsarzt und Funker an Bord und einer der Darsteller in dem während der Expedition gedrehten Film Xarifa, Abenteuer auf dem Meeresgrund, eben jenen, den wir in unserem Moviepool aufbewahren. Hier ein Ausschnitt daraus. Heino Sommer an Delta India 9 Alpha Alpha.
Will you please keep out of the frequency? We expect an important message from Germany. Achtung! Ihr Forschungsstück Xarifa für die deutsche Station DL1 Ida Heinrich, DL1 IH. Habt ihr nicht verstehen können? Habt ihr nicht verstanden?
Verstehen können, ja, ein gutes Stichwort. Wer von euch war schon einmal am anderen Ende eines Pile-Ups und weiß daher, wie sich das anhört, was man da verstehen kann? Aus den vielen Mitschnitten von der Expeditionen hier einer von Bravo Quebec Neuen Papa, Pratas 2003, Traffic mit Japan.
Bravo Quebec 9 Papa, listening 5 up. Japan Hotel 1, America, Germany, United, 5 and 9, thank you. QSL, Bravo Quebec 9 Papa, the station Sierra.
Juliet, Germany 3, Sierra, Kilo, Kilo, 5 rank, yes, sir.
Juliet, Golf 3, Sierra, Kilo, Kilo, 5 9.
5 9, thank you.
You're welcome, QSL, Bravo Quebec 9 Papa, up.
Ja, so geht es zu auf der Frequenz 14.195, sofern nicht einer der bekannten Störenfriede die Frequenz okkupiert und unfreundlich wird, wenn man ihn daraus vertreiben will.
You are Zeta Lee, Tango 9 Romeo Yankee Hotel, IT9 Norwich. Ja, ich bin Sizilianer, du Arsch. Ja, halt mal die Schnauze und du scheiße Fresser. Halt die Schnauze, du scheiße Fresser.
Queen Victoria, Sierra 5.
This is Italy Tango 9 Romeo Yankee Hotel, 89 Norwich.
Das ist halt einer von diesen Sonderschnipseln bei uns im Archiv. Jetzt könnte ich noch ewig so weiter plaudern, hier auf dieser Welle. Ach ja, ganz wichtig, bis dahin könnt ja ihr uns besuchen kommen. Fast alles, was ich hier kurz angespielt habe und ein paar tausendmal mehr, ist nämlich zu finden auf unserer Website www.dokufunk.org. Und wer uns schreiben will, mailt an office@dokufunk.org. www.dokufunk.org, office@dokufunk.org. Wolf Harand, Oscar Grant, Whiskey Hotel Charlie sagt auf Wiederhören.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Heute will ich Sie mal in den Untergrund entführen. Damit meine ich nicht etwa, dass Radio DRC und die dort arbeitende Redaktion politisch abtaucht und fortan subversive Aktivitäten aus dem Untergrund herausführt. Ich meine damit die Kommunikation im Untergrund, nämlich in Höhlen und Bergwerken. Nicht nur hier bei uns auf der Erdoberfläche und im Weltraum gibt es Bedarf für Kommunikationslösungen, auch unter der Erde. In Bergwerken muss man ebenso kommunizieren können wie in Höhlen. Forscher brauchen Datenverbindungen ebenso dringend wie die Betreiber von Minen. Immer wieder gibt es Medienberichte von eingeschlossenen Bergleuten und Höhlenforschern. Bekannt ist noch ein Vorfall aus dem Jahr 2018, der tagelang die Welt in Atem hielt. Ein 13-köpfiges Jugendfußballteam und ihr Trainer waren in Thailand in eine Höhle eingestiegen und durch ansteigende Wassermassen eingeschlossen worden. In einer dramatischen Rettungsaktion gelang es jedoch Tauchern, nach einigen Tagen sie zu befreien. Doch wie genau kommuniziert man eigentlich in einer Höhle? Wie konnten damals die Retter und auch die eingeschlossenen Jugendlichen mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen? Jeder, der schon mal in einem Keller, in einer Schlucht oder gar in einer Höhle war, kennt das. Im Untergrund kommen die Funkwellen nicht weiter. Das ist auch in vielen Tunneln so, wenn man hier keine Umsetzer installiert hat, bricht der Empfang im Autoradio ab und auch das Handy wird stumm. Herkömmliche UKW-Funkgeräte, WLAN oder auch Handys, sie alle versagen im Untergrund. Die Wellen werden an den Wänden reflektiert und kommen nicht mehr heraus. Die Frage ist also, wie geht es trotzdem? Und hier gibt es eine spannende Antwort. Die Lösung für solche Probleme kam nämlich von einem Funkamateur. Er kommt aus der Schweiz, heißt Felix Ziegler und hat das Rufzeichen Hotel Bravo 9 Charlie Papa Zulu. Er hat eine Methodik entwickelt, mit der man auch im Bergbau und in Höhlen funken kann. Das Verfahren heißt CaveLink und basiert auf der Langwelle. Das ist der entscheidende Trick. Während sich höhere Frequenzen im Untergrund durch Brechung und Reflexion verlieren, kann die Langwelle tief in den Erdboden und sogar ins Wasser eindringen. Regelmäßige Hörer unserer Sendung werden sich vielleicht an einen zurückliegenden Beitrag zur U-Boot-Kommunikation im Längstwellenbereich um 17 kHz erinnern. Auf solch niedrigen Frequenzen können auch getauchte U-Boote in 100 Meter Tiefe Funksprüche auffangen. Erst recht gelingt das in Bergwerken und Höhlen, dorthin kommen solche tiefen Frequenzen problemlos. CaveLink ist also der Name eines Systems zur Übermittlung von Daten und Sprache durch Felsen hindurch. Es gibt sogar mehrere kommerzielle Produkte dafür. Felix Ziegler, Hotel Bravo 9, Charlie Papa Zulu, betreibt ein Ingenieurbüro und bietet professionelle Spezialkommunikationssysteme für den Bergbau und die Höhlenforschung an. Der Clou ist also der Einsatz von Längstwellen, also von Frequenzen im Bereich von 20 kHz bis zu 100 kHz, das heißt von 2 bis 15 Kilometern Wellenlänge. Diese können durch mehrere hundert Meter Gestein und Felsen dringen. Die getestete Reichweite beträgt über 1000 Meter. Durch Aneinanderreihung mehrerer Geräte sind jedoch größere Distanzen möglich. Als Antenne dient hier nicht etwa ein Dipol oder ähnliches, sondern es werden zwei Elektroden in den Boden gerammt, die etwa 100 Meter voneinander entfernt sind. Durch diese wird ein Strom geschickt, denn jeder Erdboden oder auch jeder Fels hat eine elektrische Leitfähigkeit durch die darin enthaltene Feuchtigkeit. Dieser Erdstrom wird mit der Trägerfrequenz moduliert und induziert ein Hochfrequenzfeld in den Fels hinein. Es breitet sich unterirdisch aus und kann leicht auch in 1000 Meter entfernen und noch mehr vom Empfänger detektiert werden. Im Prinzip handelt es sich um ein Erdstrommodem, welches für die Datenübertragung mehrerer Grundfrequenzen verwendet. Natürlich kommt es für die Wirksamkeit der gesamten Konstruktion stark darauf an, dass der Erdwiderstand möglichst klein wird und der Strom möglichst groß. Bedingt durch die großen Wellenlänge müssen die Sende- und Empfangsantennen entsprechend lang dimensioniert werden. Typischerweise werden bei diesem Höhlensystem Antennendrähte zwischen 20 und 100 Meter Länge verwendet, um genügend Hochfrequenz auffangen zu können. Zudem sollten die Antennen möglichst parallel installiert sein. Daher richtet man die Sendeantennen auf der Oberfläche parallel zum Höhlen- oder Schachtverlauf ein. Was kann man nun mit dem Cavelink-Verfahren machen? Zum einen kann der Träger wie SSB moduliert werden, wie im Amateurfunk üblich. Dadurch kann Sprache übertragen werden. Man sieht sehr deutlich, dass der Erfinder ein Funkamateur ist und sein Anliegen aus seinem Hobby mit eingebaut hat. Für die Wissenschaft noch wichtiger ist aber die Möglichkeit, digitale Daten zu übertragen, beispielsweise Temperaturen und ähnliche Messwerte, die in Höhlen anfallen. Das geschieht mit einem 4 PSK-Modulationsverfahren und einer Sendeleistung von etwa 30 Watt. Die Datenrate erreicht etwa 100 Bit pro Sekunde bei einer belegten Bandbreite von 300 Hertz. Es werden Fehlerkorrekturverfahren und Datenkompression eingesetzt und die korrekte Übermittlung muss durch den Empfänger bestätigt werden. Die Geräte mit einem robusten und wasserfesten Gehäuse bringen gerade mal 900 Gramm auf die Waage. Damit Cavelink-Geräte miteinander kommunizieren können, selbst wenn ein Gerät nur über ein anderes erreichbar ist, wird eine Routing-Tabelle benutzt. Hier ist gewissermaßen eine Kette von Relaisstationen hinterlegt. Zur Weiterleitung der Daten von Außenstationen gibt es ein GSM-Modem, das die empfangenen Daten aus der Höhle in das öffentliche Mobilfunknetz weiterleitet. Klingt ziemlich beeindruckend und praktisch und ist es auch. Bereits mehrfach wurden diese Cavelink-Höhlenfunkgeräte nun auch für Rettungsaktionen eingesetzt. Sogar in Deutschland, was wenig bekannt ist. Im Jahr 2014 verunglückte ein Team von Höhlenforschern in der Riesending-Schachthöhle im Berchtesgadener Land in Bayern. Bei der Rettung war Cavelink dabei. Der Schöpfer Felix berichtet übrigens, dass er auch Jahre nach der Markteinführung seines Höhlenfunkgeräts noch immer an diversen Verbesserungen tüftelt. Wir können Technik, sagen die Amateure nicht ganz ohne Stolz, und das wird mit diesem kuriosen Produkt mal wieder ganz anschaulich bewiesen. Sicher spielte der Amateurfunk bei seiner Entwicklung eine entscheidende Rolle. Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Mikrofon an dieser Stelle wie immer nach Dachau bei München. Dort sitzt Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Christian hat wie jede Woche über den Sonnendaten und den Ionosphärenmessungen gebrütet, um uns die aktuelle Funkwettervorhersage zu präsentieren. Gebrütet hat auch unsere Sonne, denn die ist nach wie vor sehr aktiv und beschert uns beste Ausbreitung in der Zeit des Sonnenfleckenmaximums. Und wie das genau aussieht, ja, das erfahren wir jetzt.
Auf der Sonne ist es leerer geworden, nachdem einige aktive Regionen sich in Richtung Sonnenrückseite verabschiedet haben. Hereingewandert ist dagegen die Region mit der Nummer 3590, die von einem monströsen Sonnenfleck dominiert wird und magnetisch explosiv ist. Das zeigte sie gleich am Donnerstag mit 2 X-Flares und einem M5-Flare innerhalb von 24 Stunden, aber interessanterweise ohne einen koronalen Masseauswurf auszulösen. Zum Ende der Woche hin gab es dann weiteren Nachschub an aktiven Regionen von der Sonnenrückseite. Der Solare Flux fiel zunächst auf 153 Einheiten und beendete damit eine aktive Phase, die den Flux immerhin kurz über 200 geführt hatte. Es war übrigens erst das vierte Mal, dass in diesem Zyklus die 200 erreicht wurden. So oft wie im gesamten Vorgängerzyklus und wir sind hier noch nicht am Maximum. Wahrscheinlich muss man hier dazu setzen, denn jetzt haben wir die gemittelten Sonnenflecken-Relativzahlen bis zur Jahresmitte 2023 und da deutet sich ein erstes Maximum an, das sich im Juni 2023 ereignet hat. Wo das Maximum und Minimum eines Zyklus ist, wird ja nach wie vor anhand der Zahl der beobachteten Sonnenflecken bestimmt. Und dieses erste Maximum läge dann zeitlich so, dass auch dieser Zyklus zwei Maxima hat. Typischerweise liegen die zwischen 18 und 24 Monaten auseinander. Nach dieser Rechnung würde sich dieses zweite Maximum dann in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 ereignen. Es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass es höher ausfällt als das erste. Zurück vom nächsten Jahr zur nächsten Woche. Die Region 3590 mit ihrem Riesenfleck schickt den Flux wieder nach oben Richtung 200 Einheiten. Je weiter sie auf der Sonne nach Westen vorankommt, desto höher ist das Risiko, dass sie die Ausbreitungsbedingungen über Strahlungs- oder Magnetstürme negativ beeinflusst. Noch ist da nichts passiert. Insofern heißt es Daumen drücken für die Teilnehmer am SSB-Teil des CECO Worldwide 160 Meter Contests an diesem Wochenende. Die Dämpfung über den Polkappen hat sich aktuell abgebaut. Die polaren Pfade sind also nutzbar. Aber weitere kräftige Flares der 3590 können das leider schnell ins Gegenteil verkehren. Den MUF-Höchststand über Mitteleuropa dürfen wir wieder zwischen 35 und 40 MHz erwarten. Zum Sonnenaufgang gegen 7 Uhr UTC öffnet mit 10 Meter auch das letzte der oberen Bänder und das schließt erst wieder zum Sonnenuntergang. Da sind wir inzwischen bei 17.30 Uhr UTC. Beim 20 Meter Band können wir mit 15 Stunden Öffnungszeit rechnen, etwa von 6 bis 21 Uhr UTC. Nachts reicht die Ionisation recht stabil noch für das 30 Meter Band. Also ran an die Geräte. Es werden ganz bestimmt wieder Zeiten kommen, wo diese guten Bedingungen nur noch Erinnerung sind. Viel Spaß damit und good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.